Ich habe das Gefühl, wir haben schon so Eindrücke bekommen und Gedanken weitergegeben bekommen. Jetzt kommt auch noch die Predigt. Noch eine Predigt. Wir freuen uns, dass wir hier sein können, hier in Welzheim. Wir waren auch letzte Woche schon hier, letzten Sonntag, also auch hier in der Baptistengemeinde. Und dann haben wir gemerkt, dass hier zugeschlossen war. Und dann sind wir noch schnell rüber in die St. Galluskirche für den Allianzgottesdienst. Und das war auch genial und schön, Leute zu sehen. Wir haben eine Tradition bei Jugend mit einer Mission, dass wir für den Redner, bevor er anfängt, beten. Möchte das jemand von euch machen? Yes, Andi, kannst du schon von da machen.
Vater, ich möchte danken, dass die zwei da sind und ich möchte dich jetzt ganz besonders für Timo bitten, dass du ihn segnest in der Verkündigung von deinem Wort. Erfüll du ihn mit deinem Geist, dass er deine Worte redet und öffne du uns die Ohren, dass wir deine Worte hören. Sei du da, sei du nah und erfülle du uns ganz.
Amen. Wir wollen uns den 2. Petrus, Kapitel 1 anschauen. Und ich habe das so als Überschrift gesagt, ein Leben, das Gott gefällt. Ich habe diese letzte Woche, ich bereite mich gerade darauf vor, zu unterrichten im April, und lese das Neue Testament durch und tue alles, was zu dem Thema ist, mit so einem Marker markieren. Und jetzt fehlen mir noch die 4 Evangelien und die Offenbarung. Aber ich habe mit den Briefen angefangen und da war ich eben im 2. Petrus diese letzte Woche. Und als ich das erste Kapitel gelesen habe, ist mir ein Vers rausgesprungen und ich wusste, über den soll ich predigen. Und das ist der Vers 3, wo steht, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Und dann fand ich das so cool, als die Raffi 2. Petrus 1, Vers 2 vorgelesen hat. Und den wollen wir uns nachher auch anschauen, weil wir über das ganze Kapitel ein bisschen anschauen. Kennt jemand das Bibelprojekt? Ja, ein paar Leute, du auch. Das ist was, das wurde auf Englisch angefangen, wird aber nach und nach auf Deutsch übersetzt. Und ich glaube, die haben ungefähr die halbe Bibel schon, eben auch das Projekt, auf Deutsch. Und zwar sind das so Videos, so animierte Videos zu jedem Buch der Bibel. Und ich finde es total genial. Wenn ich ein Buch in der Bibel abgeschlossen habe, dann schaue ich mir das als Belohnung an. Und, ach so, ich muss selber genau, also ich muss da zweimal klicken, sorry. Das Bibelprojekt. Und ich habe auch was gelernt über das Bibellesen, seitdem ich das letzte Mal hier war. Und das ist so eine Wertschätzung davon, ein ganzes Buch in der Bibel am Stück zu lesen. Und bei uns war jemand da, der eben auch dieses Bibelprojekt, der eben so eine App für die Bibel sich ausgedacht hat, einer von Jugend mit einer Mission. Und er hat uns gesagt, hey, wenn wir Herr der Ringe so schauen würden, wie wir die Bibel lesen, dann wären wir richtig verwirrt und wir würden sagen, Herr der Ringe macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn wir anfangen würden bei 1 Stunde 25 und uns kurz 10 Sekunden angucken und dann springen wir zum Anfang und dann springen wir nach da und dann springen wir nach da. Und das fand ich irgendwie cool, ein cooler Gedanke. Und es hat auf jeden Fall seinen Platz, die Bibel auch in kleinen Abschnitten zu lesen und zu proklamieren, finde ich auch total genial und laut zu lesen und zu beten. Aber eben diese Wertschätzung dafür, auch ein ganzes Buch am Stück zu lesen, vielleicht sich davor was durchzulesen, hey, wer hat es geschrieben, an wen hat es geschrieben und dann das ganze Ding. Und dann für mich ist dann am Schluss die Belohnung, dass ich mir das angucken kann. Die sehen dann so, jetzt muss ich hier auch klicken, die sehen dann, so sieht es am Schluss aus. Also während 5 bis 8 Minuten ist schon ein Video und die malen das quasi so, während sie reden. Und genau, könnt ihr gerne mal euch anschauen, gibt's auf YouTube, aber auch eine Internetseite. Also wenn man einfach das Bibelprojekt googelt, dann kommt man da drauf. Jetzt wollen wir zusammen den ersten Teil von dem ersten Kapitel vom 2. Petrus lesen. Was heißt zusammen lesen? Also, wir wollen das lesen. Und jetzt kann immer eine Person, ein Freiwilliger, das lesen, was so auf einem Screen ist. Und dann klicke ich uns durch. Okay? Also einfach irgendjemand loslegen.
Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Das wird geschehen, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt.
Jetzt jemand anders?
Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt, er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist.
Deshalb setzt alles dran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen.
Okay, da hören wir jetzt auf. Ich lasse mich nicht mehr.
Genau, und jetzt wollen wir da ein bisschen durchgehen. Im ersten Vers heißt es, der Brief ist geschrieben an alle, die denselben Glauben haben. Das fand ich lustig, der schreibt einen Brief an alle. Heutzutage, wenn ich mir das so vorstelle, ich würde einen Brief schreiben und steht dann drauf, an alle. Da würde ich mir mit der Adresse ein bisschen schwer tun. Aber die haben das ja damals auch kopiert und dann weitergegeben an die verschiedenen Gemeinden. Also es ist an Christen, die in der Zerstreuung gelebt haben in Kleinasien. Also heute so in der Türkei. Und was ich hier cool fand, ist, dass wir denselben Glauben haben. Und das Wichtige daran ist ja auch, dass wir einen Glauben an denselben Gott haben. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wenn wir ein Zeugnis hören von etwas, das Gott getan hat, dass wir uns sagen können, das ist der gleiche Gott wie mein Gott. Das ist ein Gott. Und was der in dem seinen und der ihrem Leben getan hat, kann er auch in meinem Leben tun. Das heißt, zum Beispiel das Zeugnis, was wir heute Morgen von Anja gehört haben, von dem kleinen Jungen, sich zu sagen, hey, und das ist derselbe Gott, an den ich glaube. Und oft haben wir, sagen das in Biarritz immer, wir haben oft viel Glauben für die Person neben uns, aber nicht so viel Glauben für uns selber. Dass die Person neben uns geheilt wird. Oder dass die Person neben uns, dass denen ihre Familie errettet wird. Dass die Person neben uns frei werden kann von irgendwas, das sie gefangen hält, von Lügen, die sie aus der Vergangenheit mit sich rumtragen. Und manchmal fällt es uns schwerer, Glauben für uns selber zu haben. Aber hier heißt es, wir haben denselben Glauben. Und ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil wir denselben Gott haben. Im zweiten Vers, dass Gottes Gnade und sein Friede uns immer mehr erfüllen. Das wünsche ich euch. Wünsche ich euch allen. Gottes Gnade und Gottes Frieden. Und wer wünscht sich das nicht? Aber ich glaube, der Schlüssel ist, was im zweiten Satz steht. Das wird geschehen, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt. Wenn wir Gott immer besser kennenlernen, wird uns sein Frieden und seine Gnade immer mehr erfüllen. Das ist der Vers, den Raffi heute Morgen vorgelesen hat. Wenn wir Gott immer besser kennenlernen. Und jetzt habe ich gedacht, wir könnten ja ein bisschen sammeln, wie wir Gott besser kennenlernen können. Genau, und jemanden kennenlernen, das wollte ich noch sagen, heißt eigentlich zu lernen, wie derjenige denkt, zu lernen, wie derjenige sich fühlt, was für eine Meinung der hat über ein Thema, was für eine Meinung denkt die Person über aktuelle Sachen, über politische Sachen, was denkt er über unsere Freundschaft, was denkt er über mich, wie fühlt sich die Person, wenn ich was sage oder wenn ich mich so oder so verhalte, also eben diese Beziehung. Genau, aber jetzt könnten wir mal sammeln, wie wir Gott besser kennenlernen können. Schreit einfach mal oder ruft einfach mal so raus, was euch einfällt. Ich glaube, da gibt es jetzt keine falschen Antworten.
Die Bibel.
Die Bibel. Bibel lesen. Gebet. Gebet, ja.
Beziehung leben mit Gott.
Zuhören. Zuhören. Finde ich auch richtig gut.
Alltagsprobleme bringen.
Walter Dirscher. Von Vorbildern. Ja. Beziehung leben, zuhören. Die Leitung freischalten. Ja. Da werden wir nachher was ganz Praktisches drüber hören. Leitung freischalten. Zuhören. Cool. Die finde ich alle richtig gut. Ich habe mir gedacht, wir machen das ja. Wir lesen unsere Bibel und beten Und ich glaube, dieser Bibelvers, der ermutigt uns dazu, dass wir das auch mal bewusst noch mit dem Fokus machen, ich möchte gerade Gott kennenlernen. Wie fühlst du dich? Wie denkst du? Was ist wohl dein Charakter, dein Wesen, wenn wir lesen? Wir können ja zu Gott kommen mit unserer eigenen Agenda oder mit dem Fokus auf uns. Herr, hilf mir, ich habe richtig Mist gebaut. Oder Herr, ich habe morgen eine Klassenarbeit. Oder wow, jetzt wurde mir mein Job gekündigt. Oder dann kommen wir zu Gott und das ist genial, das sollen wir zu Gott rufen und sagen, hey, das gibt's gerade in meinem Leben, die Psalmen sind voll davon. Ich glaube, hier, wenn es darum geht, Jesus immer besser kennenzulernen, dann machen wir die gleichen Sachen und machen die mit dem Fokus. Wir lesen so ein Buch in der Bibel durch und sagen, was kann ich gerade über dich da daraus lernen? Und beten vielleicht davor und sagen, Herr, was möchtest du mir zeigen? Wie bist du? Was ist dein Wesen? Worüber lachst du? Oder worüber bist du traurig? So, und jetzt kommt der Vers, der mir so rausgestanden ist letzte Woche. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt, er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Ja, danke. Hey, auf jeden Fall immer dran erinnern. Das war jetzt der zweite Vers. So, ich bin es gewohnt, dass das die beide zusammen machen. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles gegeben, alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Jetzt habe ich mir überlegt, was für ein Leben gefällt denn Gott? Also wie könnten wir dem ein bisschen auf die Sprünge oder das bisschen beleuchten? Was gefällt Gott? Und dann kam mir der Vers, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und jetzt wollen wir uns den David einfach ganz kurz anschauen. Drei so Attribute von David. Ich glaube, dass David gehorsam war, dass er demütig war und dass er rein war. Und wir haben da eine kleine Einleitung, die ich im Internet gefunden habe. Es ist immer wieder erstaunlich, dass ausgerechnet der Mann, der eine Ehe gebrochen, seine Tat vertuschen wollte und zuletzt noch einen Mord in Auftrag gegeben hat, von Gott als ein Mann nach seinem Herzen bezeichnet wird. Sogar der Sohn Gottes, Jesus, schämt sich nicht, als Sohn Davids bezeichnet zu werden. Das ist doch interessant. So, ich glaube, der David war gehorsam. Sein Vorgänger, der Saul, war, heißt er Saul oder Saulus? Saul. Ich bin immer halb auf Englisch und da ist Paul und Paul, Paulus, Saul, also Saul. Er war bekannt dafür, für diesen Kompromiss und für seinen Ungehorsam. Und war es auch kein krasser Ungehorsam, sondern teilweise Ungehorsam. Aber Gott war das richtig wichtig. Und der Werner Gitt hat dazu was geschrieben, das möchte ich vorlesen. Saul verschont die guten Schafe und die gemästeten Rinder. Das ist, nachdem er einen Auftrag bekommen hat, die alle zu töten, all diese Tiere. Nur die untauglichen Tiere lässt er töten. Saul hat eigene Ideen, die er über Gottes Gedanken stellt. Er dachte, es ist doch zu schade, diese gemästeten Rinder und die gesunden Schafe einfach zu töten. Ich werde sie als Beute von meinem Feldzug mitbringen. Hier wird Sauls Ungehorsam sichtbar. Es ist nicht so, dass er gar nichts tut von dem, was Gott ihm aufgetragen hat. Er erfüllt Teilaufträge. Den Rest tut er nach eigenem Gutdünken. Wie halten wir es mit dem Gehorsam gegenüber Gott? Stehen wir nicht auch in der Gefahr, dass wir zu Teilaufträgen bereit sind und den Rest nach eigenem Wunsch und Willen tun? Unser Ungehorsam wird vor den Menschen oft gar nicht offenbar, weil wir ja scheinbar eine gute Sache tun. Auch Saul war in den Augen des Volkes gut angesehen, weil er viel wertvolles Vieh mitbrachte. Bei Gott aber sieht das völlig anders aus. Und jetzt kommt ein Zitat aus der Bibel. Da geschah das Herrn Wort zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Das ist so ein Wort, wo mir raussticht. Es reut Gott. Wo ich denke, wow, was ist das Wesen Gottes? Wie kann ich ihn besser kennenlernen? Und er fühlt. Gott fühlt und es reut ihn. Und das passiert öfter mal. Ich versuche darauf zu achten. Vor der Flut reut es Gott, dass er die Menschen geschaffen hat, weil er das sieht, was daraus geworden ist, weil wir uns selbst entscheiden können. Und zum Gehorsam sehen wir das bei Saul, dass uns oft so diese Menschenfurcht, die Furcht vor dem, was die Menschen denken werden über uns, dass die uns im Weg steht und dass die uns davon abhalten möchte, ganz gehorsam zu sein und so den ganzen Auftrag auszufüllen. Und wenn Gott uns manchmal was aufträgt, dann machen wir so einen kleinen Teilauftrag draus und machen dann den. Oder Gott hat einen Test für uns und wir schreiben da draus unseren eigenen kleinen Test und dann machen, wir halten unseren eigenen kleinen Ring hin und dann springen wir durch den Ring. Statt durch den, wo Gott uns hingehalten hat. Und das ist das, wo ich immer wieder kämpfen muss. Meine Menschenfurcht. Mir ist es so von meinem natürlichen Wesen, es ist mir total wichtig, was Menschen gerade über mich denken und wie die sich gerade fühlen. Aber ich habe der Menschenfurcht den Kampf angesagt. Und ich muss da nicht drin stecken bleiben. Sondern ich möchte, dass meine Ehrfurcht vor Gott so groß wird, dass die Menschenfurcht im Vergleich nicht mehr so wichtig ist. Aber das ist eine Baustelle, an der ich arbeiten muss. Und Stolz ist eine andere. Dass ich alles verstehen muss und dass ich Recht haben muss. Aber das sind so die Sachen, und ich weiß, wenn ich die in Check halte, dann kann Gott was mit mir anfangen. Und der David, der war gehorsam. Und ich finde die Geschichte von David so krass, weil er ja schon früh zum König gesalbt wurde von Samuel, von dem großen Propheten, und er war angesehen im Land. Und er wurde schon gesalbt von ihm, und trotzdem war er jahrelang auf der Flucht vor Saul. Hatte, glaube ich, zweimal oder auf jeden Fall mehrmals die Möglichkeit, Saul umzubringen und hat es nicht getan, obwohl er wusste, hey, eigentlich soll doch ich König sein. Und jetzt renne ich hier jahrelang vor dem weg und lebe in irgendwelchen Höhlen mit einer Bande von Leuten, die auch von irgendwie ausgeschlossen sind oder nicht wissen, was sie machen sollen mit ihrem Leben. Das ist doch krass. Aber er ist gehorsam. Und eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, dass er ganz spezifische Fragen an Gott stellt und ganz spezifische Antworten bekommt. Er fragt immer, soll ich jetzt da hingehen? Soll ich mich jetzt in dem Wald verstecken? Wenn ja, dann lass das passieren, Herr. Und wenn nicht, dann lass das passieren. Oder soll ich jetzt in diese Höhle gehen? Soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Er fragt so ganz spezifisch nach dem Weg oder was er tun soll. Und da kriegt er ganz spezifische Antworten. Und das ist mir auch mal so vor einem Jahr so bewusst geworden. Ich kann Gott und ich möchte Gott ganz spezifische Fragen stellen, damit ich auch spezifische, wenn ich manchmal so in meinem alle möglichen großen Fragen habe, okay, jetzt mache ich mal eins nach dem anderen. Herr, was sagst du da dazu? Und dann probieren mal zu hören und zu schauen, was er sagt. Also Gehorsam. Zum Thema Gehorsam haben wir, auch bei Jugend mit einer Mission, da hat ein Buch geschrieben. Und die sagt drei Dinge über Gehorsam. Sonst ist Gehorsam kein Gehorsam. Dass Gehorsam sofort passiert, dass er nicht irgendwann passiert, sondern dass Gehorsam sofort passiert. Dann ist das echter Gehorsam. Dass Gehorsam zu 100% passiert. Das ist das, was der Saul nicht gemacht hat. Also sofortiger Gehorsam, 100%iger Gehorsam und freudiger Gehorsam. Dass wir es mit einer fröhlichen Einstellung machen. Dann ist es echter Gehorsam. Weil dann haben wir wirklich das darauf basiert, dass wir sagen, weißt du was, Gott ist gut und er weiß besser, was ich machen soll, als ich selber. Und das zeigt, dann ist es ein echter Gehorsam. Das finde ich cool zum Gehorsam. Dann, dass David demütig war, sieht man im Psalm 139. Er sagt, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe du meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Also er fragt forschend, Gott, gibt's was? Bin ich in Gefahr, dir untreu zu werden? Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg. Den du uns für immer gewiesen hast. Und dass er rein ist, glaube ich, weil er bereit war, umzukehren. Weil er diese Demut hatte und gesagt hat, Herr, wasch du mich rein. Und er sagt im Psalm 51, den schreibt er, nachdem das mit der Bathseba passiert ist, schreibt er im Psalm 51, du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Und dann dieser berühmte Vers, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Also David ist rein, weil er bereit ist, umzukehren. Seine Herzenshaltung ist demütig. Und er sagt dann, was war mir hier noch wichtig, ich möchte ein bisschen abkürzen. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig, lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Und er sagt dann weiter unten in Vers 6, gegen dich habe ich gesündigt. David sagt, hey, ich habe gegen dich gesündigt, Herr, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst, dein Richterspruch wird als wahr weisen. Das ist die Perspektive, wenn ich sündige, bringe ich nicht nur jemandem einem anderen Menschen, sondern ich füge meinem Gott Schmerz zu. Wie fühlt sich Gott dabei, wenn ich falsch denke, selbst nur über mich selber? Und das ist schon richtiger, um da rauszukommen, sich vorzustellen, wie fühlt sich gerade Gott, wenn ich das mache. Und das sieht man bei Josef, der in Potiphars Haus, wo seine Frau sich ihm annähern möchte, sagt er, das habe ich ja rausgesucht, wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und deswegen, ich glaube, deswegen schafft er das, weil er weiß, wenn ich jetzt sündige, dann tue ich meinem Gott weh. Und deswegen schafft er es, da nicht reinzufallen. Genau, das sind eben diese drei Attribute von David. Das scheint ein Leben zu sein, das Gott gefällt. Ein gehorsames Leben, ein demütiges Leben, ein reines Leben. Und jetzt wollen wir mal noch weiter den nächsten Vers anschauen. Durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt, denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Wir sind dem ja nicht entzogen, dieser Welt. Wir sind ihm nicht entzogen, weil wir errettet sind. Aber da ist trotzdem Hoffnung. Und meine Hoffnung ist folgendes. Dass wenn wir uns einen großen Kreis vorstellen,
nehmen Sie diese große Uhr, die finde ich richtig cool übrigens, die ist neu. dieser große Kreis, sagen wir, und hier in der Mitte wäre Gott. Und Gott ist Leben und Gott ist die Fülle. Richtig? Und Gott sagt, er möchte uns Leben geben und Leben in der Fülle geben. Vollkommenes Leben geben. Und manchmal sehen wir es nicht ganz so, sondern wir sehen eigentlich auch hier draußen irgendwo in der Welt irgendwas, was wir noch machen könnten, ist eigentlich mehr Spaß. Und deswegen überlegen wir uns, oh, wie viel Spaß kann ich hier mitnehmen, ohne hier mein Heil zu verlieren? Oder hier mitnehmen, ohne dass Gott mit mir stetig ist? Und das ist ja die Perspektive. Meine Hoffnung ist, dass wenn unsere Perspektive sich verändert, dass Gott hier in der Mitte des Lebens ist, dass er das vollkommene Leben ist, dass wenn ich was Neues kennenlerne, wow, Gott möchte das gar nicht für mein Leben, er möchte jetzt das für mein Leben, dann ist das besser. Und dann ist es wirklich besser für mich. Auf lange Sicht ist es besser für mich. Und wenn wir so denken,
wenn wir so denken, wenn wir erneuert werden in unserem Denken, zu wissen, bei Gott ist die Fülle, da ist meine Hoffnung drin, dass wir das schaffen. Und jetzt machen wir noch zwei praktische Sachen. Es ist so eine, so diese Reihe, dass jeder Gedanke, wenn wir ihn oft genug wiederholen, wird er zu unserer Einstellung. Und wenn wir eine Weile mit einer gewissen Einstellung leben, dann wird diese Einstellung irgendwann rauskommen. Wir werden das irgendwann sagen, was eigentlich unsere Einstellung ist. Manchmal ein bisschen unter Druck oder auf einmal so, wenn es richtig abgeht, dann kommt es aus uns raus. Wenn wir lang genug damit leben, dann werden auch das zu Taten. Und wenn wir lange genug gewisse Taten tun, werden die zu Gewohnheiten. Und unsere Gewohnheiten, die Summe unserer Gewohnheiten, kann man sagen, ist unser Charakter. Wie wir reagieren werden, wenn was passiert. Und das kann man, das könnt ihr mal, wenn ihr möchtet, durchspielen mit allen möglichen Gedanken, die ihr so findet in eurem Kopf. Und sagen, hey, wenn ich den lang genug denke, was werde ich dann für eine Einstellung bekommen? Und ich möchte es mit einem Beispiel machen, und zwar mit dem Beispiel der Ablehnung. Manchmal haben wir ja so einen Gedanke, dass wir uns irgendwie abgelehnt fühlen oder nicht ganz zugehörig fühlen. Das kann jetzt mal ein Gedanke, das haben wir alle schon tausendmal gehabt, dass wir denken, oh, wollen die gerade wirklich was mit mir zu tun haben? Und dann geht's wieder weiter. Dann kommt irgendein Freund und gibt uns eine Umarmung oder dann kommt jemand anders und sagt, hey, gehen wir jetzt los und dann passt es wieder. Aber wir können auch diesen Gedanken öfter denken und er kann zu unserer Einstellung werden. Und in unserer Einstellung, ich möchte damit anfangen, dieser Gedanke der Ablehnung ist ja eine Lüge. Der stimmt ja nicht. Wir wissen, wir sind von Gott geschaffen, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Gott ist intelligent und hat was zu sagen, das heißt, wir sind intelligent und haben was zu sagen. Wir gehören dazu, wir sind in seine Familie aufgenommen und adoptiert. So, aber wir glauben das ja nicht immer und wir haben auch unsere Vergangenheit und wir haben auch all das, was Leute zu uns immer schon gesagt haben. Und wenn wir jetzt diese Ablehnung, diesen Gedanken ein paar Mal denken, dann kann es zu unserer Einstellung werden. Und dann kommen wir schon mit dieser Brille an Situationen heran und sagen, oh, vielleicht wollen die mich gar nicht dabei haben. Und dann fangen wir an, anders zu hören. Und dann, wenn das jetzt von dieser Einstellung in Worte wird, dann fragen wir vielleicht nach und sagen, oh, wollt ihr überhaupt, dass ich mitkomme? Oder wollen die überhaupt was mit mir zu tun haben? Und eine Tat wäre vielleicht, wenn ein Urlaub geplant wird. Jetzt ist Gemeindefreizeit, wird die Gemeindefreizeit geplant. Wer möchte mitkommen? Und dann traue ich mich vielleicht gar nicht, meinen Arm zu heben, weil ich denke, oh, vielleicht wollen die mich gar nicht dabei haben. Das ist eine Tat. Und das kann so eine Gewohnheit werden. Und das kann dann Teil von unserem Charakter sein. Das wäre ein Beispiel mit dem Gedanken der Ablehnung. Und da steckt auch eine Hoffnung drin, weil das nämlich auch für gute Gedanken funktioniert. Aber was mir dabei noch wichtig ist, dass wir in unseren Gedanken kämpfen. Wir brauchen nicht an den Taten kämpfen und sagen, oh, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht und uns dafür verdammt fühlen, sondern wir setzen bei den Gedanken an. Warum glaube ich das? Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und noch ein anderer Bibelvers, 2. Korinther 10, Vers 5. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen und stellen ihn Christus, dem er gehorchen muss. Das ist doch eine coole Vorstellung. Wir können unsere Gedanken gefangen nehmen und Jesus Christus unterstellen und sagen, bist du wahr oder bist du eine Lüge? Und wenn du eine Lüge bist, nehme ich dich gefangen und ich werde dir, so wie ich habe den Kampf erklärt, der Menschenfurcht. Jeder Gedanke, der von der Menschenfurcht kommt, möchte ich gefangen nehmen und Jesus unterstellen. Da wollen wir ein positives Beispiel machen. Ich glaube, das lasse ich weg. Ich habe das Gefühl, dass wir lieber weitermachen. Also das könnt ihr euch vorstellen. Einfach den Gedanken mit was anderem ersetzen. Und jetzt ist das auch noch so ein kleines Werkzeug, dass wir uns überlegen, wenn wir jetzt so einen Gedanken geschnappt haben und gesagt haben, du bist eigentlich eine Lüge. Das sollte ich nicht über mich selber glauben. Dann können wir den ersetzen mit einem anderen Gedanken. Statt versuchen, den die ganze Zeit zu bekämpfen, können wir den ersetzen mit einem Gedanken, der wahr ist. Und oft ist der wahre Gedanke genau das Gegenteil. Und das hilft mir total zu denken, wow, jetzt fühle ich mich gerade total unwichtig. Weil das Gegenteil ist, dass ich wichtig bin. Dann ersetze ich den damit. Und ich habe ein Beispiel, Leute zu verurteilen und zu glauben, ich weiß, was denen ihre Intention ist. Ich weiß, warum die das gerade sagen oder sich gerade so verhalten. Ist eine Lüge. Wir haben nicht das Recht, Leuten ihre Intentionen zu beurteilen. Und das Gegenteil davon ist, dass ich das Beste glaube. Dass wenn jetzt der Walter irgendwas zu mir sagt und ich habe es nicht richtig verstanden oder ich denke, oh, das klingt so, oder vielleicht hat er die Stirn gerunzelt und denke ich, oh, hat er irgendwas gegen mich, genau so, hat er irgendwas gegen mich. Und dann kann ich, solange ich es nicht besser weiß, kann ich das Beste über ihn glauben. Das wäre das Gegenteil zum Beispiel vom Verurteilen. Und jetzt können wir kurz zusammen diese anderen vier Gedanken, die ich da habe, können wir zusammen das Gegenteil davon festlegen. Neid und Eifersucht. Wohlwollen. Ja.
Dankbarkeit.
Ja. Lob. Das ist sogar aktiv. Jemanden zu loben. Die Person zu loben, auf die wir neidisch sind, oder Gott zu loben?
Beides.
Finde ich gut.
Mit Freuen.
Ja. Feiern, die Person zu feiern.
Klatschen,
ja, das ist ja auch ein Teil von Loben. Und der nächste Gedanke, Angst, wenn wir Angst haben. Was wäre das Gegenteil? Was ist das Gegenteil von Angst?
Mut,
ja.
Ich bin nicht allein.
Das kann uns die Angst nehmen.
Freiheit,
ja. Vertrauen, ja. Ich glaube auch Liebe, weil wenn wir Angst haben, das, was uns manchmal hilft, die Angst zu überkommen, die geht ja dann nicht einfach weg, aber wenn wir einen stärkeren Antriebsfaktor haben als diese Angst, dann machen wir manche Dinge trotzdem, obwohl wir eigentlich Angst haben. Und sowas kann Liebe sein. Stolz, was glaubt ihr, könnte das Gegenteil von Stolz sein?
Demut,
ja. Wieder David. Was macht Demut? Dienen. Demut dient. Mega. Dient dem Herrn.
Ja.
Danken.
Danken, Demut zu danken. Ich finde auch entschuldigen. Demut, wenn ich an den demütigen Menschen denke, denke ich, dem fällt es einfach oder der ist schnell da drin, sich zu entschuldigen und sagt, hey, ich möchte das wieder richtig machen. Und die Menschenfurcht. Was wäre das Gegenteil von Menschenfurcht?
Gottesfurcht.
Genau. Cool. Also das sind jetzt ein paar Beispiele und ihr könnt es einfach euch überlegen für jeden Gedanken, den ihr findet, den ihr fangt in eurem Denken. Und jetzt wollen wir abschließen mit der zweiten praktischen Sache. Und zwar kommt die aus dem Vers 5 und dem Vers 8. Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Da ist es wieder, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Und im Vers 8 auch. Wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Und da Andi hat es vorher gesagt, das Zuhören, das wollte ich noch kurz als praktische Sache weitergeben. Wir machen das bei uns in Biarritz. Zweimal die Woche treffen wir uns als Mitarbeiter und Studenten, jeder, der da ist, für eine Stunde und gehen in kleine Teams, so zu viert, zu fünft oder zu sechst, und machen und beten und machen Fürbitte. Und das ist oft für, was auf der Welt so passiert. Jemand bereitet das vor und schaut vielleicht die Nachrichten an oder schaut einfach, für welches Land wollen wir heute beten. Oder manchmal auch für gewisse Organisationen oder für eine Schulung oder irgendwas. Aber es geht darum, Fürbitte zu machen. Und dann setzen wir uns zusammen und gehen durch so 5 Schritte durch. Das ist nicht die einzige Art und Weise zu beten, aber uns hilft, das sind so Prinzipien, die wir durchgehen wollen, die helfen uns vorzubereiten, darauf von Gott zu hören und dann das in der Fürbitte auszusprechen. Und die wollte ich kurz weitergeben, weil ich benutze die ständig, also auch in meiner stillen Zeit, wenn ich mit Gott irgendwie hören möchte und sagen, hey, was gibt's gerade, dann gehe ich die durch, weil das mir hilft. Also das hörende Gebet. Und wir fangen an mit Dank. Das heißt, alle, die dann da sitzen, sagen Gott für irgendwas Danke, für seinen Charakter oder was er für uns getan hat vor kurzem oder auch für das Privileg, dass wir Fürbitte machen dürfen. Jesus macht ständig Fürbitte für uns und wir dürfen ihn mitmachen und für andere Leute beten. Das ist ein Privileg, dafür zu danken. Da gibt es eine Bibelstelle dazu, Psalm 100, Vers 4. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank. Betrete die Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn und rühmt seinen Namen. Also wir kommen in Gottes Gegenwart, in den Tempel, mit Dank und mit Lobgesang. Dann das Zweite ist, zu schauen, habe ich ein reines Herz, wie David gesagt hat. Durchsuch mein Herz und zeig mir, ob es irgendwas gibt. Und das macht dann einer von uns und betet und sagt, hey, zeig uns, Heiliger Geist, gibt es irgendwas in unserem Herzen, was wir richtig machen müssen, vor dir oder mit Menschen. Und dann warten wir einfach eine Weile. Und dann, wenn jemand was hat, kann er das beten oder kann zu jemand hingehen. Manchmal geht dann einer zu der anderen Gruppe hin und stupst jemand an und sagt, hey, wir müssen noch, ich habe gestern was gesagt, das war nicht in Ordnung oder so. Das passiert dann alles. Und dann die nächsten 3 befassen sich eigentlich mit 3 möglichen Stimmen, die wir hören können. Wir können unsere eigene Stimmen, unseren eigenen Verstand hören. Wir können vom Teufel was hören, der uns beeinflussen möchte, oder wir können von Gott was hören. Und 2 davon wollen wir nicht und 1 davon wollen wir hören. In der Zeit. Unser Verstand ist auch gut und den benutzen wir auch immer wieder. Aber in der Zeit wollen wir dann bewusst von Gott hören. Und dann wollen wir nachher auch wissen, ja, das war jetzt nicht, weil es mir Sinn gemacht hat, sondern das war jetzt, weil Gott einen Auftrag hat für mich. Und deswegen darf das dann auch jemand beten und sagen, wir entscheiden uns jetzt, unsere eigenen Gedanken mal auf der Seite zu lassen. Und ich muss das immer wieder machen, weil ich so ein Verstehensmensch, so ein Verstandsmensch bin. Ich lasse mein eigenes Verstehen auf der Seite und ich muss das jetzt nicht beurteilen, sondern kann das einfach annehmen, was jetzt kommt. Dann betet einer und nimmt die Autorität auf, die wir haben, in Jesu Namen, sich gegen den Teufel zu stellen, zu sagen, du brauchst jetzt keine Strategien zu bringen oder uns irgendwelche Gedanken zu geben. Und dann betet einer und sagt, hey, Heiliger Geist, du bist schon da, aber wir wollen uns öffnen für dich. Was möchtest du sagen? Und dann warten wir 2-3 Minuten einfach Ruhe. Manche fangen dann an, auf ihrem Handy irgendwie Bibelverse nachzugucken, weil es irgendwas oder ein Lied oder so. Gott redet ja ganz verschieden zu uns.
Und dann hören wir und danach gehen wir reihum und sagen, hey, was hast du bekommen? Und dann sagt vielleicht jemand, ich habe eine Blume gesehen, die aufgegangen ist. Oder jemand anders hat ein Lied, ein Teil aus dem Lied oder ein Bibelvers bekommen. Und danach ist es wie ein bisschen Puzzeln. Schauen wir, was ist denn das jetzt? Was könnte das bedeuten? Und dann machen wir unsere Fürbitte. Aber ich mache das auch gerne in meiner Beziehung mit Gott, in meiner stillen Zeit, so durch diese 5 Schritte. Die habe ich inzwischen verinnerlicht da. Und vielleicht hilft ja der ein oder andere Schritt euch auch. Eben der Dank, das reine Herz, unsere eigenen Gedanken, Verstand auf die Seite zu legen, uns gegen den Teufel zu stellen, den Heiligen Geist einzuladen. Genau. Das war jetzt so ein Rundumschlag von 2. Petrus, 1. Kapitel ausgehend. Also wenn wir uns vielleicht merken können, ich muss hier auch nochmal klicken, damit das Sinn macht, wenn wir uns vielleicht merken können, dass David ein Mann nach Gottes Herzens war, dass er gehorsam war, dass er demütig war, dass er rein war, dass der Kampf immer in unseren Gedanken passiert und dass, wenn wir im Gedanken anfangen, wird sich der ganze Rest von unserem Leben wird auch so folgen. Und das hörende Gebet als kleiner praktischer, praktisches Werkzeug. Und dann möchte ich aufhören mit dem Vers 3. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Das wünsche ich uns allen.